Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Ich wünsche einen guten Tag. Unser Gast heute ist der russische Schriftsteller Dmitri Glukhovsky. Weltweite Aufmerksamkeit als Autor hat er mit seiner Romantrilogie Metro bekommen. Zurzeit ist er allerdings vor allem als politischer Flüchtling bekannt. Schönen guten Tag, Herr Glukhovsky.
Guten Tag.
Sie leben nicht mehr in Russland. Sie werden dort nämlich aus politischen Gründen per Haftbefehl gesucht. Das heißt, Sie können nicht zurück in Ihre Heimat im Moment. Was vermissen Sie am meisten?
Das ist eine große und sehr schwierige Frage, so würde ich sagen. So in den letzten 10 Jahren war ich eine Hälfte Zeit in Russland und die andere Hälfte habe ich im Ausland verbracht. Aber trotzdem, meine Beziehung, meine Connection zu Russland ist natürlich sehr, sehr stark. Ich bin zu Hause da eigentlich. Die Luft ist leichter und einfacher zu atmen. Und meine Kindheit habe ich dort verbracht. Und natürlich, das ist nur einfach zu Hause. Und das ist Hauptbegeisterung und Inspiration für meine Bücher aus den 7 Büchern, die ich bisher geschrieben habe. 6 sind meiner Heimat gewidmet, Russland. Seit Juni würde ich sagen, als ich erst erfahren habe, dass ich nicht mehr nach Russland zurück darf, wegen dieser Strafverfolgung, dieser Ermittlung gegen mich, habe ich seit Juni verstanden, dass ich vielleicht in den kommenden 15 Jahren oder mehr, grundsätzlich so lang wie Wladimir Putin lebt und sein Regime besteht, nicht mehr nach Russland darf. Immer noch versuche ich zu verstehen, was es für mich bedeuten wird.
Dem russischen Schriftsteller Dmitri Glukhovsky drohen in seiner Heimat 15 Jahre Haft. Er ist uns jetzt aus irgendeinem Ort in Europa zugeschaltet. Auch ich weiß nicht, woher. Warum halten Sie diesen Ort geheim?
Also, wenn man durch die russischen Behörden bedroht wird, Angst muss man nicht haben, aber Vorsicht, doch, ne? Zu den gesetzlichen Verfolgungsmaßnahmen, die der russische Staat gegen den Dissidenten oder unabhängige Journalisten oder Schriftsteller, die etwa zu viel sprechen, sich leisten darf, da gibt es auch die ungesetzliche Verfolgungsmaßnahmen, wie wir das genau wissen. Gab es schon vorher Versuche, Vergiftungs zum Beispiel von auch nicht nur die Politiker, die der Opposition gehören, aber auch Schriftsteller, also der berühmte russische Autor Dmitri Bykov wurde vor 5 Jahren, glaube ich, oder vor vier Jahren auch mit demselben Giftstoff als Alexei Nawalny vergiftet. Und ja, ich glaube, dass Vorsicht muss man haben in diesem Fall.
Also Sie haben keine Angst, aber Sie sind lieber vorsichtig. Sie werden seit Juni ja per Haftbefehl gesucht. Neuerdings gelten Sie auch noch als ausländischer Agent. Warum? Was wirft Ihnen denn die russische Regierung oder die russischen Strafverfolgungsbehörden? Was werfen die Ihnen vor? Welches Verbrechen haben Sie begangen?
Ja, natürlich kein Verbrechen. Ja, mein einziges Verbrechen ist, dass ich den Krieg einen Krieg genannt habe und dass ich gegen den Krieg mich ganz deutlich seit den ersten Tagen des Krieges geäußert habe und dass ich meine Sozialmedien dafür genutzt habe, um gegen den Krieg auszugehen. Ja, und das habe ich gemacht und ich habe natürlich keinen Zweifel, dass das ganz nötig war, als die russische Staatspropaganda diesen Krieg durch Lügen rechtfertigt. Und für mich war es ganz wichtig, zumindest an meinem Publikum zu sprechen und zu erklären, dass diese Lügen ganz unbegründet sind und dieser Krieg nicht rechtfertigt sein kann. Ne? Ein ausländischer Agent bedeutet, dass des russischen Gesetzes folgend, muss jetzt jeder Medium, jede Zeitung, jede Internetquelle und so weiter und so fort, jedes Mal, als sie mich zitieren, sie müssen eine Bemerkung machen, dass ich ein ausländischer Agent bin und das impliziert, dass ich für meine Aussagen irgendwelche ausländische Finanzierung kriege und deswegen ich nicht aufrichtig bin und ich nicht zu vertrauen bin. Ne? Das ist natürlich Quatsch, Dreck, so würde ich es beschreiben, aber eigentlich es sind dazu nötig, um mich als eine Informationsquelle zu diskreditieren. Ne?
Ja.
Und jetzt gesetzlich müssen alle russische Fernsehen und, weiß ich nicht, Funkstationen und so weiter und so fort, jedes Mal, als ich zum Beispiel irgendwas gegen den Krieg sage oder gegen Wladimir Putin, jedes Mal würden sie unbedingt sagen, dass ich ein ausländischer Agent bin. Normalerweise musste ich auch selber meine Sozialmedien posten, als ich bin ein ausländischer Agent, der durch ausländische Quellen finanziert bin, selber bemerken. Aber das würde ich natürlich nicht machen.
Herr Glukowski, es sollen ja viele hunderttausend Menschen aus Russland geflohen sein, vor allem Männer, weil sie Angst haben, zum Militär eingezogen zu werden. Haben Sie Kontakt zu diesen Flüchtlingen? Wissen Sie etwas von ihnen?
Ja, ich habe persönlich zumindest zwei oder drei Freunde, die dringend aus Russland ausreisen mussten, wegen der Mobilmachung. Einer lebt jetzt bei mir zu Hause eigentlich in Europa, weil er nicht zurück nach Russland will. Ne? Ich habe mehrere, die eigentlich alle Richtungen, sogar Tadschikistan und Kasachstan und Georgien und so weiter und so fort und auch Europa, dringend ausgereist sind. Jetzt eigentlich der russische Staat will es so darstellen, ob die Mobilmachung zu Ende ist. Aber Wladimir Putin will auch kein Gesetz unterschreiben, der sagt, dass die Mobilmachung schon zu ist. Das ist noch ein Betrug natürlich. Und die Leute haben, zumindest die Mittelklasse und die sozial aktive Leute, haben, ich glaube, den Vertrauen zu Präsident oder zum Staat ganz verloren und wollen jetzt nach Russland nicht zurück. Da gibt manche, die keine Alternative haben und die sich ein Leben in einer Auswanderung nicht leisten können und jetzt natürlich sind in einer schwierigen Lage und wissen nicht, was sie machen müssen und ob sie zurück nach Russland kehren sollen.
Es gab ja Demonstrationen in Russland gegen diesen Krieg. Vielleicht gibt es sie auch noch und man erfährt nicht so viel davon, von sehr mutigen Menschen, die ja, soweit wir es hier dann erfahren konnten, sofort verhaftet wurden. Es waren sehr wenige, die sich getraut haben zu protestieren. Wie sprechen Sie in Ihrem Freundeskreis darüber?
Also ich spreche sehr viel mit den Leuten, die immer noch in Russland geblieben sind. Und ich verstehe zu versuchen, warum sind die Leute so passiv? Und das ist wie eine Hypnose eigentlich. Die Leute haben überhaupt kein Gefühl, dass sie irgendwie die Lage beeinflussen können. Sie sind unterdrückt und bedrückt. Da gibt es diese Hilflosigkeitsgefühl. Ne? Sie können nichts machen. Und die einzige Sache ist vielleicht fliehen. Außerdem nichts. Das ist natürlich sehr traurig. Aber das ist auch ein Ergebnis von der Politik von russischem Regime in den letzten 20 Jahren. Wir hatten immer noch so jeden Tag weniger und weniger Freiheit und mehr Angst. Ich glaube, dass eigentlich diese Mobilmachung und die Weise, wie diese Mobilmachung durchgezogen war, und zwar eigentlich, das war sehr random, also zufällig, und die Leute, die überhaupt nicht angezogen werden müssten, wurden doch angezogen. Und da war auch die Polizeirazzien zum Beispiel bei U-Bahnhöfen, wobei die Leute, die ganz zufällig von Polizei festgenommen wurden, wurden auch so dringend und ohne eine Möglichkeit zu protestieren in die Armee geschickt. Und dann manche, gerade auch die Frontlinie. Das ist so eine Dezimation bei den Römern. Jeder Zehnte muss jetzt sterben. Ne? Und das ist auch eine sehr, würde ich sagen, wichtige Erfahrung. Das ist eigentlich wie Repressalien. Wenn die Leute schon damit einverstanden sind, dass jeder kann plötzlich und ohne Erklärungen in die Armee angezogen werden und an die Frontlinie geschickt und da sterben, was ist dann der Unterschied zwischen das und Hinrichtung? Jetzt können wir gerade zu Hinrichtungen kommen und wahrscheinlich wird die Bevölkerung auch die Hinrichtungen akzeptieren.
Bisher ist der russische Schriftsteller Dmitri Glukowski in Deutschland vor allem als Romanautor bekannt. Nun hat er ein Band mit Kurzgeschichten vorgelegt. Er heißt Geschichten aus der Heimat. 20 Geschichten, in denen meist ganz normale Menschen, vor allem Männer, versuchen, sich durchs Leben zu schlagen. Dieses Leben aber ist bestimmt von Korruption, von Armut, Aberglaube, Gewalt und Kriminalität. Herr Glukowski, Sie erzählen davon aber ja nicht mit, wie es vielleicht ein deutscher Autor täte, mit einem moralisch erhobenen Zeigefinger, sondern eher im Stil einer Humoreske, des zu harmlos, einer Groteske. Warum?
Ja, ich glaube, dass die russische Wirklichkeit und Gegenwart sowieso zu grotesk ist, um ernst zu beschreiben zu sein. Ich muss dazu auch sagen, dass ein wichtiger Teil von der Geschichten aus der Heimat wurden schon vor 10 Jahren geschrieben und während eigentlich dieser 10 Jahren. Damit kann man folgen, wie Russland aus einem relativ weichen autoritären Regime gerade zu einer knackigen Diktatur geworden ist. Und diese Transformation habe ich in diesem Band gefolgt. Vorher dachten wir, dass die Lage ist eher komisch und sogar lustig. Aber jetzt ist es klar, dass es keine Komödie ist, sondern eine Tragödie. Außerdem, ich kann das auch so beschreiben, dass die Geschichten aus der Heimat sind irgendwie eine Fortsetzung einer alten russischen Tradition von einem politischen Witz. Bei Stalins Zeiten, also in den 30er Jahren und 40er Jahren, wir hatten doch trotz allem diese Weise, die politische Witze zu erzählen, über Stalin, über andere Politiker, über die Lage, die tatsächliche Lage in der Sowjetunion. Und dafür wurde man schon damals mit bis zum, also 15 Jahren Straflage bestraft. 10 Jahren kriegt man für eine Erzählung eines politischen Witzes ganz leicht, ganz einfach. Jetzt sind wir zurück in die Zeiten, wo man für eine Aussprache eine Lagerhaft kriegen kann.
Aber vor 10 Jahren noch nicht. Da sind diese Geschichten ja auf Russisch erschienen, problemlos, ja offenkundig.
Damals.
Ich gebe mal ein Beispiel, damit sich unsere Hörerinnen und Hörer überhaupt was vorstellen können. In einer Geschichte ist ein Fernsehpraktikant unterwegs mit einem Drehteam, steht im Stau, ist im Stress, weil er sich verspätet. Und was passiert? Direkt vor seinen Füßen landet ein UFO und es steigt ein Alien aus. Also eine Sensation. Und der spricht sogar Russisch und ist auch bereit, mit diesem Praktikanten live auf Sendung zu gehen. Und die fängt auch ein paar Minuten später an, die Nachrichtensendung des Tages. Dann kommen aber lauter andere wichtige Meldungen, nämlich welche Fabrik der Premierminister eröffnet hat und wozu der Präsident sich geäußert hat. Und das dauert ganze 40 Minuten und dann muss der Alien leider wieder weg, weil sonst der Treibstoff für den Rückflug nicht ausreicht. Das liest sich natürlich sehr lustig, ist im Grunde genommen aber ein bitterböses Gleichnis über das Verhältnis von Medien und Macht in Russland, oder?
Ja, ganz genau. Insbesondere, weil diese außerirdische Zivilisation eine sehr, sehr wichtige Botschaft für die Menschheit hatte und keine Gelegenheit gehabt hat, um das so weiterzuleiten, wegen dieser richtig wichtigen Geschichten über was der Präsident zum Frühstück gegessen hat und so weiter. Das war aber auch die Lage schon vor, würde ich sagen, vor 10 Jahren. Ja. Seitdem ist Putin was anders geworden und aus einem also Fernsehführer in einen richtigen Führer, würde ich sagen. So in einen Machthaber, der ganz einfach Zehntausende von menschlichen Leben einfach zum seinem Frühstück opfern kann. Ja. Natürlich, bei uns schon vor 10 Jahren waren die Journalisten keine richtigen Journalisten. Aber seit 2012, seit unsere gescheiterte Straßenrevolution und insbesondere seit dem Krim-Anschluss in 2014 ist das russische Fernsehen in einem ganz bloßen Instrument von Propaganda geworden. Und außer den Lügen gibt es überhaupt nichts. Ja, deswegen muss man auch nicht erstaunt werden, warum die Russen überhaupt eine Unterstützung zu diesem Krieg zeigen. Ja, weil, obwohl ich auch nicht so überzeugt bin, dass diese Unterstützung ganz aufrichtig und genau ist. Ne? Also, soweit wie ich verstehe und soweit wie ich gelesen habe, aus jeder 10 Leuten, die von Öffentlichkeitsmeinungsforscher gefragt werden, was sie über den Krieg glauben, 9 aus 10 verzichten auf eine Antwort und einfach weglaufen. Sie wollen überhaupt nicht beantworten, was sie über den Krieg glauben und über den Krieg denken. Ja, und außer 1 aus 10 ist natürlich die Unterstützung viel stärker. Also falls fast alle sagen, ja, wir sind dafür. Aber man muss damit rechnen, dass 90% einfach diese Frage nicht antworten wollen.
Wenn von der sogenannten russischen Seele die Rede ist, dann fallen ja häufig Begriffe wie Leidensfähigkeit und Fatalismus. Man könnte es auch erlernte Hilflosigkeit nennen, ein Konzept aus der Psychologie. Diese Menschen haben gelernt, egal was ich tue, es ändert sich sowieso nichts. Dimitri Glukowski, das haben Sie eigentlich vorhin schon gesagt, dass das etwas ist, was die Russen gelernt haben. Was sie tun, ändert nichts.
Das ist ganz genau. Ich muss aber dazu sagen, dass es nicht so plötzlich erschienen ist und dass es nicht unbedingt ein so untrennbares Teil von unserer Natur, ne? Ich würde so sagen, dass während den letzten 30 Jahren haben wir eine ganz neue Generation in Russland gehabt, die ganz aktiver war und diese erlernte Hilflosigkeit nicht hatte, die sehr offen zu Westen war und mit einem großen Vergnügen nach Westen riss und so weiter und so fort.
Genau,
ne?
Darauf wollte ich hinaus, denn Sie scheinen ja von dieser Krankheit nicht befallen zu sein. Sie sind 43 Jahre alt. Und gilt das für Ihre Generation insgesamt?
Ich glaube, dass meine Generation und auch die Generation, die jünger sind, wurden irgendwie, ich würde nicht sagen, dass sie gegen die Unfreiheit geimpft wurden, aber sie wurden auch mit der Unfreiheit nicht geimpft. Ne? Also in den letzten 30 Jahren, zumindest bis zum 2014, nach dem Krim-Anschluss rechtfertigende Propaganda, waren die jungen Leute nicht vom Staat beeinflusst. Also der Staat war zu busy einfach mit Korruption. Also die Leute, die sich jetzt als Großideologen darstellen wollen, waren damals nur die Korruptionären, Putin und sein Umkreis. Also sie hatten dafür keine Sorge, was die ganze Welt und die Bevölkerung von ihnen glaubte. Ne? Und deswegen war meine ganze Generation und die Leute, die 30 und 20 Jahre alt sind, ganz frei, nicht vom Staat beeinflusst. Also mehr von westlichen Medien und westlichen Kulturprodukten beeinflusst als vom Staatspropaganda. Deswegen musste der Staat ihn dezimieren, bedrohen, in Gefängnis bringen und so weiter und so fort. Also die Hauptsache, dass ich sagen wollte, dass diese erlernte Hilflosigkeit ist natürlich ein Ergebnis von einer Staatspropaganda und Polizei und Geheimdienste. Also die Russen sind hilflos, weil während 20 Jahren vor Putins Regime hat der Staat alles gemacht, um die Jungen und die Aktive zu unterdrücken.
Und es geht ja noch weiter. Sie haben ja vorhin erzählt, auch wie jetzt die Rekrutierung läuft, vollkommen willkürlich. Und in dem Vorwort zu Ihrem Buch Geschichten aus der Heimat schreiben Sie auch, dass ja selbst die Mächtigen ihre Macht nur komplett durch Zufall erlangt haben. Also es ist tatsächlich so, dass man sehr gut lernen kann. Das, was der Einzelne tut, macht keinen Unterschied. Aber ich würde noch mal gern zu Ihrer Geschichte etwas kommen. Herr Glukowski, 1979 wurden Sie in Moskau geboren. Ihre Eltern waren Journalisten, habe ich erfahren. Das heißt, nehme ich mal an, zu Hause wurde viel über Politik gesprochen?
Wahrscheinlich. Also ich schreibe seit dem Alter 3. Ja, ganz genau. Also als ich
Sie konnten mit drei schon schreiben.
Ja, also die erste Geschichten, die ganz kurz waren. Und am meisten, also mit 5 schrieb ich schon Geschichten über die sowjetische Polizei bzw. Miliz und über die Peluschtiere und so weiter und so fort. Aber schon als ich 6 Jahre alt war, habe ich meine erste politische Meinungsartikel geschrieben, und zwar über Opa Lenin. Und das war enthusiastisch. Und Opa Lenin wurde von mir als ein sehr guter Mensch beschrieben. Ja? Also wahrscheinlich, also ich glaube nicht, dass zu Hause viel Politik gesprochen wurde, aber schon im Kindergarten doch. Durch Erziehungssystem in Kindergarten und Schule wurde ich schon von Staatspropaganda angesteckt. Ja,
und aber was waren denn Ihre Eltern für Journalisten? Kritisch dem Staat gegenüber oder solche wie aus der Geschichte mit dem Alien?
Ja. Ich glaube, dass sie eigentlich liefen mit der Quelle, so gesagt. Sie waren keine großen Kritiker vom Regime und sie arbeiteten einfach und machten so kleine Sachen. Aber als ich 6 war, da war der Anfang Perestroikas, also und mehr Sprachfreiheit. Dazu darf man schon mehr sagen und wahrscheinlich sagten auch meine Eltern der Tendenz folgend mehr. Seit 1991, seit dem Sowjetunion-Zerfall, wurde ich zu einem großen Demokrat geworden. Meine Lieblingszeitung war Moskowski Komsomolets, eine der ersten unabhängige oder zumindest freiselige russische Zeitung war, also postsowjetische russische Zeitung war. Und ich war ein sehr großer Demokrat. Schon mit 12 und 13 war ich sehr politisiert und jeder Morgen, als ich in U-Bahn von meinem Zuhause bis zu meiner Schule eine stundenlange Fahrt gemacht habe, ließ ich immer diese sehr politisierte Zeitung, also Moskowski Komsomolets. Jetzt, traurigerweise, ist Moskowski Komsomolets zu einem Propagandainstrument geworden und sein Hauptredakteur ist genauso propagandistisches Ungeheuer wie alle anderen seiner Kollegen bei uns in Russland.
Herr Glukowski, Sie sind nach der Schule nach Israel gegangen und haben in Jerusalem studiert. Warum das?
Ja, das war für mich, ehrlich gesagt, nur eine Möglichkeit, im Ausland zu studieren. Ich hatte und ich habe immer noch bestimmte jüdische Wurzeln. Also mein Vater ist ethnisch gesehen ein Jude, obwohl er ein Atheist ist. Und zu der jüdischen Religionstradition habe ich immer noch keine Beziehung. Das war auch die Zeit, als Russland jetzt gerade vor ein paar Jahren zu den Westen und zu der Welt sich geöffnet hat. Und da war eine Gelegenheit, in Ausland zu studieren. Für mich war Israel das Einfachste. Und das war eine sehr interessante Erfahrung, weil das Studiumssystem so unterschiedlich vom postsowjetischen Studiumssystem in Russland war. Und ich hatte ganz unterschiedliche Perspektive während des Studiums, als ich in Russland erfahren würde.
Und Sie haben auch mal in Deutschland gelebt, in Karlsruhe, soll Ihnen aber nicht besonders gefallen haben.
Ja, nicht wegen Deutschland, wegen Karlsruhe vielleicht. Also Karlsruhe ist eine schöne, relativ reiche und sehr, 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 sehr langweilige Stadt. Ne? Ich entschuldige mich, ne? Und bitte um Entschuldigung um alle Bevölkerung von Bad Württemberg, aber das ist vielleicht Deutschlands langweiligste Bundesland. Ne? Ich weiß nicht, ob es überhaupt also ein Ort auf der Erde besteht, der langweiliger als Karlsruhe ist. Würde ich, also hätte ich eine Möglichkeit und eine Gelegenheit in Berlin zu leben, würde vielleicht mein ganzes Leben unterschiedlich sein, ne?
Sie sprechen 6 Sprachen, also Russisch inklusive, Englisch, Französisch, Deutsch, Hebräisch und Spanisch. Das ist wirklich beeindruckend.
Ich habe eigentlich in 4 Emigrationen, also Auswanderungen, gelebt. Jetzt ist meine genau 4. Jedes Mal fand ich einfach wichtig, als ich schon da war, die lokale Sprache zu lernen und mich nicht als Ausländer zu fühlen und einfach aus dem Respekt für die lokale Kultur und so weiter. Im Fall Deutschlands war es insbesondere wichtig, glaube ich, weil es ist natürlich klar, dass Deutschland ein Land großartiger Kultur ist und eine sehr tragische Geschichte, genau wie Russland, ja, mit vielen Konflikten, mit vieles Drama und
mit vielen Verbrechen.
Also mit vielen Verbrechen, ganz genau, und sehr viele Erfahrungen, von denen man irgendwas lernen kann. Und das ist natürlich, das macht Deutschland zu einer sehr, sehr interessanten Schwerpunkt in meinem Lebensstudium.
Im Jahr 2007 erschien der Roman Metro 2033 auf Russisch, ein Jahr später auf Deutsch. Und inzwischen ist aus diesem Roman eine Trilogie geworden, in 30 Sprachen übersetzt. Ein Computerspiel wurde nach diesem Roman entwickelt und er hat auch noch viele andere Schriftsteller inspiriert, die den Schauplatz ihrer Bücher dann eben auch in die U-Bahn anderer, ihrer Städte verlegt haben. Und der Schöpfer dieses Metrowerks ist Dmitri Glukowski, heute zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Manche, Herr Glukowski, sagen ja, bei Metro handelt es sich um Science Fiction. Ich glaube, Sie hören das nicht so gern. Sie nennen es lieber eine Dystopie, also eine schwarze Zukunftsvision. Warum?
Für mich, Science Fiction ist irgendwie eine Unterhaltung, die überhaupt nicht irgendwas ernster zu sein versucht. Weil wenn es um Dystopie geht, geht es am meisten um Analyse gegenwärtiger Gesellschaft und um meinen Versuch, die Hauptprobleme zu finden und ein bisschen in die Zukunft zu projizieren und um zu warnen, dass die bestehenden Tendenzen ganz gefährlich sein könnten. So ging es bei Metro 2033, mein erstes Buch, genau um Versuche, die veralteten Ideologien zurück von Toten zu Leben zu bringen und mit diesen Ideologien die lebenden Leute zu anstecken. Ne? Und
ich
es ist
mal,
genau, was passiert ist.
Ja, ich sag mal kurz, ganz grob den Plot. Der Roman, wie gesagt, spielt in der Zukunft und der Ort ist Moskau nach einem Atomkrieg. Nicht nur in Moskau, aber da spielt es eben, ist oberirdisch alles zerstört und deswegen müssen die Menschen eben in den Metrostationen, in den Metroschächten leben und dort werden sie dann noch von irgendwelchen Monstern bedroht, die von oben wieder in die Metro drängen. Sie scheinen sich ja sehr gerne Apokalypsen auszudenken, Herr Glukowski. Warum?
Ja, ich weiß nicht, das muss meine persönliche Leidenschaft sein, meine Passion. Ich finde das eigentlich einfach bezaubernd, so eine apokalyptische Welt. Aber auch, es geht nicht nur um Weltende, sondern um Versuche, nach dem Weltende zu überleben. So eine Vorsetzung nach dem Schluss. Ne? Bei mir eigentlich in Metro-Reihenbücher ging es darum, dass ich auch metaphorisch die Lage in post-sowjetischen Russland beschrieb. Ne? Und es ist wie eine Metapher, ging es darum, dass nach einer Weltuntergang, nach einer Zivilisationuntergang plötzlich gibt es was Neues, Lebendes auf den Ruinen der alten Welt. Ne? Genau wie das neue Russland auf den Ruinen von Sowjetunion erschienen ist. Die Frage war auch damals, ob dieses neue Russland auch die Fehler von Vergangenheit wiederholen wird. Ne? Das war schon, also würde ich sagen, von 20 Jahren. Ne? Ich sah schon damals sehr, sehr traurige Zeichen dafür, dass Russland sich nicht von der Erbe der Vergangenheit befreien kann und immer noch nostalgisch für die sowjetischen Zeiten ist und sogar die Kriege von Vergangenheit wiederholen kann. Das war meine Warnung. Ne? Und jetzt sehen wir, dass genau dieser Angriffskrieg gegen Ukraine, obwohl es ganz tierisch und ungerechtfertigt ist und das ist ein Besitzungskrieg und nichts mit einer historischen, also Gerechtigkeit zu tun hat, wird trotzdem und trotz allem durch alte sowjetische Propaganda-Klischees gerechtfertigt. Das ist so dargestellt, ob das eine Fortsetzung großer
der große Vaterländische Krieg?
Ja, ganz genau, der große Vaterländische
Weltkrieg.
Krieg ist.
Hm. Es wird ja auch
ganz
jetzt wieder,
genau,
wieder gegen Nazis gekämpft.
Ja, ganz genau.
Kommen wir nochmal zu Ihnen als Schriftsteller zurück, Herr Glukowski. Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass fast alle Ihre Bücher in Ihrer Heimat spielen, in Russland, ob jetzt in Moskau, wo Sie herkommen, oder auch auf dem Land. Nun leben Sie notgedrungen im Exil. Welchen Einfluss, haben Sie schon eine Ahnung, welchen Einfluss das auf Ihr Schreiben haben wird?
Ich würde es so beschreiben, dass zumindest mein folgendes Buch immer noch meiner Heimat gewidmet sein wird. Und die Pläne dafür habe ich seit Jahren sowieso. Das muss ich unbedingt realisieren. Ja? Außerdem, auch in den letzten Jahren hatte ich andere Ideen, die von meinem Leben im Ausland, eigentlich seit ich 17 Jahre alt war, beeinflusst wurden. jetzt wird vielleicht die Zeit kommen, für mich diese andere Geschichte auch verfolgen.
Dimitri Glukowski, Sie haben jetzt viel analysiert, was in Russland vor sich geht. Welche Hoffnung haben Sie für Ihr Land?
Ja, meine Haupthoffnung und eigentlich die einzige, soweit wie ich jetzt das sehen kann, ist der Wechsel des Diktators, ne? Weil es ist jetzt ganz klar, dass so lange wie Wladimir Putin am Ruder der Macht bleibt, werden wir keine positiven Wechsel sehen. Ja?
Aber Sie sagen, ein Wechsel des Diktators, dann gibt es einen neuen Diktator.
Bei uns ist das Regime sehr personalistisch und ich bestehe immer noch darauf, dass dieser Krieg war eine Willkür von Wladimir Putin. Ne? Sogar sein näherer Umkreis wollte diesen Krieg überhaupt nicht. Die Bürokratie, also die Beamten, die bei uns die regierende Klasse sind, wollten diesen Krieg auch nicht. Sie verlieren wesentlich mehr durch diesen Krieg, als sie verdienen. Das ist schon sicherlich. Und die Nation braucht diesen Krieg überhaupt nicht. Insbesondere, weil die Beziehungen zwischen den Russen und Ukrainern so wichtig und so stark sind. Immer noch, ne? obwohl den Krieg. Ne? Was ich sagen will, ist, dass sobald Putin weg ist, wird die Lage sich ändern. Jeder Nachfolger von Wladimir Putin, jeder Erbe von Wladimir Putin wird es versuchen, die Konsequenzen des Krieges abzukündigen und mit dem Westen Frieden zu machen. Vielleicht wird es ein bisschen länger dauern, aber innerhalb ein paar Jahren, nach Putin weg ist, wird die Lage sich unumgänglich ändern. Aber solange wie Putin am Ruder der Macht bleibt, wird die Lage nur sich verschlimmern. Also meine Hoffnung ist, dass weil dieser Krieg für Russland überhaupt nicht nur notwendig ist, sondern sehr beschädigend ist und die Leute verstehen sich das eigentlich. Sie sind einfach vielleicht zu passiv, um gegen den Krieg zu protestieren und dem Krieg zu widerstehen, aber das verstehen sie. Jeder versteht, also im Geheimnis, versteht das jeder in Russland, dass dieser Krieg zum Ende gebracht sein muss. Ne? Das einzige Problem ist unsere Machthaber.
Das sagt der Schriftsteller Dimitri Glukowski. Ich danke ganz herzlich für das Gespräch, Herr Glukowski.
Danke sehr. Es war ein großes Vergnügen.
Und sein Buch Die Geschichten aus der Heimat sind im Heine Verlag erschienen.